Klaus checkt noch letzte E-Mails.
Ja.
Kurz nochmal busy aufs Handy.
Aber jetzt ist nur Podcast.
Jetzt ist nur noch Podcast, oder?
Ja, warte, kleine.
Moment noch kurz. Ich habe gedacht, heute machen wir mal was. Doktorspiele.
Oh.
Und zwar Stichwort Spritze.
Nein, ja.
Ich habe gedacht, wir machen was übers Marinieren. Und zwar, es gibt ja auf der einen Seite die Möglichkeit, also sieht man ja häufig, dass Leute mit einer Spritze ihren Nacken nochmal mit etwas Feuchtigkeit oder Marinade versorgen, aber generell überhaupt zu marinieren. Das ist, glaube ich, etwas, wenn ich mal so ausholen darf aus der Laiensicht. Also entweder kauft man das Fleisch schon mariniert und ärgert sich, dann hatten wir auch schon häufiger mal, dass es dann direkt anfängt in Flammen zu stehen und die Marinade dann verbrennt. Aber selber Fleisch zu marinieren ist, glaube ich, etwas, was viele selten machen, weil man da, glaube ich, ein bisschen Respekt davor hat und sagt, oh, das ist ja auch ein Zeitfaktor. Und ich glaube, die meisten Menschen, entweder geht man zum Schlachter seines Vertrauens und sagt, kann sich das schon mal mariniert haben, oder man legt es doch irgendwie ohne alles auf den Grill und haut am Ende vielleicht ein bisschen Salz, Pfeffer drüber. Würdest du sagen, gute Idee, oder würdest du sagen, nee, marinieren ist einfach ein Feld, wo man sich ruhig mit beschäftigen sollte?
Ja, also kann man so pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde eher darauf hingehen, zu schauen, was gibt es für Marinaden?
Los geht's.
Wozu eignen sich die Marinaden? Und vor allen Dingen der letzte Schritt, wie kann ich das Produkt mit, je nachdem welcher Marinade, am besten zubereiten? Bei den Marinaden unterscheidet man in erster Linie bei den sogenannten Feuchtigkeits- oder Fettmarinaden. Feuchtigkeit, Fett und Trocken,
ja.
Die Wabs.
Genau.
So. Bei den Feuchtigkeits- und Fettmarinaden, das kennen viele, gibt es entweder die Möglichkeit, mit Palmfett zu arbeiten, weil das halt bei einer gekühlten Temperatur immer noch so cremig ist.
Ja? Habe ich noch nie gehört.
Nicht, aber gut, nicht fest, ja. Also cremig, das ist das, was viele bei Metzger kaufen.
Okay.
Ja? Ja. Dann, wenn die Marinade so wie so eine Creme auf dem Fleisch ist.
Ich kenne ihn, also ich kenne das nur, dass es wirklich wie so ein Glitch ist, hätte ich fast gesagt.
Richtig, das ist diese Marinade. Das kann man natürlich auch mit Öl machen, keine Frage. Aber in den meisten Fällen liegt das dann in so einer Ölmarinade. Von mir aus mit Knoblauch, Kräuter oder
was auch. Das ist was, was ich auch schon mal selber gemacht habe, dass ich vor allen Dingen beim Hähnchen das mal gemacht habe, dass ich das dann eben in so einen Gefrierbeutel, hätte ich fast gesagt, getan habe, dann eben da viel Kräuter, Öl und sowas, ein bisschen Knoblauch reingemacht habe. Dann wusste ich immer nicht, ja, lege ich das jetzt in den, also ja, wusste ich nicht, im Kühlschrank damit oder nicht, wie lange und wirklich am Ende, wie viel ist wirklich Geschmack und wie viel bilde ich mir ein, weil ich mir so viel Mühe mit der Marinade,
genau.
Hört sich doof an, also, ne? Aber es ist so ein bisschen so.
Genau. Wenn wir mal mit der klassischen Rapp-Marinade fettig arbeiten, also
ja.
Entweder löst man einen Rapp,
ja.
Eine Gewürzmischung, in Öl auf und legt da das Fleisch ein.
Genau.
So. Oder der Metzger hat, wie gesagt, so eine Art Pulver, also Palmpulver, so, löst sich das auf und dann ist das wie so eine Art Creme. So, dann legt man das ein. So. Dazu muss man wissen, dass eigentlich diese Fettmarinaden oder in Fett, Fleisch in Fett legen oder Fleisch mit Fett einmassieren bzw. einarbeiten oder einreiben oder einlegen, kommt ursprünglich aus einer ganz frühen Zeit, wo man nicht die Möglichkeit hatte, wie heute Fleisch lange kühl zu lagern. Das heißt, man hat Fleischstücke mit Talg oder Fett eingeschmiert. Das wurde dann in Gewölben, wo es etwas kühler war, wurde das dann fest. Und das hatte den Vorteil, dass das Fleisch extrem wenig Sauerstoff bekommt.
Also einfach haltbarer.
Richtig, ja, das okay. War eine Haltbarmachung.
Ja.
So. Und so ähnlich ist das heute, wenn du Fleisch mit Öl einlegst. Durch das Öl oder Fett kommt kein Sauerstoff. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Fettmarinade mache, das heißt, ich hole mir jetzt ein bisschen Öl, entweder, das sieht man ganz oft in Videos, wird das Fleisch mit Öl eingerieben und dann wird das gewürzt.
Genau.
Verstehe ich nicht, aus dem einfachen Grund, weil wenn ich das Fleisch mit Öl einreibe,
dann ist schon zu spät.
Nee, nicht zu spät, aber ich verschließe das Fleisch.
Das meine ich.
Also, es kommt kein Sauerstoff dran.
Ja.
So, und wenn ich jetzt zum Beispiel den Rapp auf das Öl gebe und ich habe fettlösliche Gewürze wie Paprika, wie Knoblauch, ne, Curry, was auch immer, dann geht ein Großteil dieses Geschmacks in das Öl. aber nicht ins Fleisch.
Das ist ja meine also das ist das, was ich mir schon gedacht habe. Ich habe irgendwie so ein Öl, wo man denkt, Donnerwetter, und dann habe ich nachher das Fleisch und denke so, naja, der Effekt, den ich eigentlich erreicht habe, mit eigentlich relativ, kann man sagen, der ist ja nicht so aufwendig, aber es ist schon was anderes, ob ich das Fleisch nehme, auf den Grill knalle oder ob ich sage, ich Stunden vorher fange ich an zu marinieren und lege da weg. Da war bei mir immer mein Effekt sehr gering.
Genau. So. Gerade bei flüssigen Ölen. Wenn du jetzt nur zum Beispiel Lammkarree oder Lammkotelett in Öl legst mit Knoblauch und ein bisschen Dings. Wenn da kein Salz dran ist, nützt dir das gar nichts. Ne, das Salz ist die Verbindung für die sogenannte Oxidation, das heißt für den Austausch der Flüssigkeiten. Sonst passiert da gar nichts. In den meisten Fällen hast du ja Salz in deinem Rab. So, das heißt.
Ja, wenn ich, also da müsste ich jetzt, werde ich jetzt gerade ein bisschen rot. Ich glaube, Salz hatte ich in meiner Dings nicht drin. Also ich habe, glaube ich, wirklich.
Dann ist es eine reine Haltbarmachung, so wie man von vielen Türken kennt. Ne? Die ja so Schalen haben, ne, in ihrer Kühlung, wo dann die Spieße und so schon drin liegen im Öl. Das ist ja das, was ich meine. Wenn da kein Salz drin ist, was bei denen nicht der Fall sein wird, ist das im Prinzip nur dafür da, um eine Haltbarmachung zu haben. So. Das heißt, wenn du aber jetzt sagst, du möchtest aber einen gewissen Geschmack von einem Gewürz in deinem Fleisch, dann musst du es ja vorher würzen. So, weil sonst kriegst du es ja nicht rein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, viele machen das mit Pulled Pork. So, dann nehmen die einen Arm vorher, dann schmieren die das mit Senf ein, dann rappen die das, ne, so, und dann packen die das in Folie ein oder vakuumieren.
Habe ich bisher auch so gemacht.
Legen das über Nacht in den Kühlschrank, holen das vorher ein paar Stunden raus, ab auf den Smoker, gesmoked. So, das machst du ja, weil du den Geschmack von dem Gewürz im Fleisch haben willst. So. Dazu muss man aber auch sagen, nach einer gewissen Zeit ist das rum. Also nach 6 bis 8 Stunden, danach passiert da nichts mehr.
Also es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich jetzt 24 Stunden mache, dann ist es besser noch intensiver oder sowas.
Nein. Und dann ist ja das, was du am Anfang angesprochen hast, mit den Spritzen, mit den Injection, heißt, man macht eine Mischung aus entweder Apfelsaft, Brühe, Fond, mit einem bestimmten Gewürz, im besten Falle dem, was du außen dran hast.
Ja.
Natürlich durch so ein kleines Sieb, dann zieht man das mit der Spritze auf und spritzt im Prinzip in das Fleisch rein. Da würde ich empfehlen, immer mit der Faser zu spritzen. Das heißt, so wie die Faser verläuft, sollte die Nadel auch reingehen. Und dann ist es wichtig, dass man reinsticht und dann einen halben Zentimeter, einen Zentimeter wieder rauszieht. Und beim Rausziehen der Nadel drückt, damit in dem Kanal, den ich vorher gelegt habe, dass der Fleischsaft schön sich verteilen kann.
Ja, das habe ich auch so gemacht. Ich wusste mal nicht, also man denkt ja häufig, viel hilft viel. Also wie viel Zentimeter oder Quadratzentimeter sollte man Platz lassen, bis man den nächsten Stich setzt?
Also ich würde es auf der Oberfläche grob verteilen, so alle 4-5 Zentimeter kannst du das machen.
Ja.
Das geht. Das macht die Lebensmittelindustrie mit fertiger Salzlake.
Ja.
Da läuft die Schweineschulter auf Band, dann kommen da 30 Nadeln
Zack.
Und dann sind da auf einmal 350 bis 400 Milliliter in 3 Sekunden in dem Fleisch.
Ja.
So ähnlich kann man es mit der Spritze natürlich machen.
Ja.
Dann würzt es mit dem Rapp, dann wickelst du es ein. Dann hast du natürlich außen und innen natürlich genau das, was du ja bezwecken möchtest, dass der Geschmack von diesem Rapp, Magic hast du nicht gesehen, im Fleisch ist. So. Was du aber wissen solltest, wenn du das machst, ist, dass du die nicht nur den Geschmack des Fleisches veränderst, sondern du veränderst auch die Struktur und die Farbe. So. Wenn du sagst, das is it,
auf geht's,
ist das auch nicht falsch.
Nee, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen fast den Geschmack von Fleisch verloren haben in ihrem Gedächtnis, dann immer ganz erschüttert sind, wenn es plötzlich mal richtig nach Fleisch schmeckt und nicht nach Marinade. Das heißt, es ist schon ein schmaler Grat. So, es soll ja eigentlich, also mein Ansinnen wäre immer, ich will mit der Marinade ja irgendwie unterstützen, aber ich will ja nicht übertünchen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt wirklich sage, also ich sehe manchmal Leute, die packen bei Insta irgendwie, wenn die so eine 2,5 Kilo Nackenschulter haben, was ja so ein normales Gewicht ist, ich habe das Gefühl, die packen dann ein Kilo Rapp drumrum und wenden und da ist dann das nachher so Daumendick drauf.
Ne? Musst du ja. Wenn du wie gesagt, wenn du, ich mache meinen Pulled Pork zum Beispiel oder meine Ribs immer vorher. Ich würze die immer vorher, nie über Nacht, mache ich nicht. Spritzen ist okay, das kann man machen.
Machst du es auch, Spritzen?
Nö. Nein. Nö.
Das heißt, aber, du kaufst diese Schulter
genau.
und weißt, morgen lege ich sie drauf.
Und eine halbe Stunde vorher würze ich die.
Und alles
von mir ist eine Stunde vorher. Okay. Mehr nicht. Ich möchte ja nachher den Geschmack vom Fleisch haben.
Das meine ich, ja.
Ne? Plus den Rab. Aber wie gesagt, das ist nicht falsch. Nur für mich ist es so, dass mir nachher einfach der, schmecken tut das auch, nicht falsch verstehen, ne? Aber mir fehlt dann einfach auch der Geschmack des Fleisches. Ich hatte jetzt zum Beispiel von Kaliber, ne, für die ich ja auch viel mache, Die haben ja diese Aktivstallschweine. Oder zum Beispiel das Bentheimer.
Ja, also das, was wir Strohschwein nennen, oder was ist das dann? Oder?
Ja, das Aktivstall ist auch mit Stroh und das Bentheimer ist eine Rasse.
Ja, genau.
Und davon habe ich vom Schweinenacken, da habe ich das letzte Mal Pulled Pork gemacht. Boah. Also ich habe nur außen meinen Knoblauch-Kräuterrab dran gemacht, habe das Ding 6 Stunden im Bastard gehabt, nicht eingepackt, gar nichts.
Also das, einfach...
Boah, also unfassbar. Und da war es nämlich genauso. Du hast außen diesen Geschmack mit dieser Kruste, ne, von diesem Knoblauch-Kräuterrab gehabt. Ne, und dann zieht der ja so ein bisschen, zieht der ja ein. Das sieht man ja an dieser Verrötung.
Genau, das.
Ne, ja. Genau, der zieht ja ein. Viele glauben, das ist ja der Smoking-Ring. Den gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Oxidation. Ja, je nachdem, wie Sauerstoff verbrannt wird, entweder mit Gas oder mit Kohle. Das hat bei Kohle nochmal einen deutlicheren Farbgebung, ja, diese Oxidation. Und dann kommt natürlich Paprika auch noch, ne, oder Gewürze spielen auch noch eine Rolle. Und da war es so, dass du außen diesen Geschmack hattest von diesem Knoblauch-Kräuterrab und innen diesen puren Geschmack von diesem Bentheimer. Also saftig, aromatisch. Und ich mache es so, dass ich mein Pulled Pork nicht zerfetze, sondern ich zupfe fingergroße Stücke.
Ja, also die ganze Krallengeschichte machst du gar nicht.
Ja, schon grob.
Ja.
Aber ich lasse bewusst fingerdicke Stücke, weil die sind ja auch overcooked, also übergart. Mhm. Aber die sind ja trotzdem zart. Nur hast du dann noch, wenn du dann reinbeißt, immer noch Struktur vom Fleisch. Und dann vermischt sich das natürlich mit dieser Kruste. Wenn du aber jetzt diese Marinade, also das Ding über Nacht machst, wirst du von diesem eigentlichen Fleischgeschmack deutlich weniger haben.
Das ist dann so. Das ist ja ein bisschen auch die Geschichte, wenn ich mir eine stinknormale Bratwurst mache. Es gibt ja so Spezialisten, die kippen da so viel Soße drüber, also Currywurst, Soße oder was auch immer, dass ich sage, ja, da könnte jetzt auch Holzwolle drin sein, du würdest es gar nicht merken, weil du es so ertränkst, dass es einfach am Ende der Geschmack des Fleisches sich verabschiedet.
Ja, also man muss, wie gesagt, groß gut überlegen. Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, Fleisch vorher marinieren oder würzen ist falsch. Ne? Das ist Quatsch. Es gibt da nochmal eine Möglichkeit bei Geflügel oder auch bei Steak, die sogenannte Brine.
Brine?
Brine, das ist also eine Brine, das ist im Prinzip eine Salzlösung. Also das heißt, 1 Liter Wasser, 40 bis 50 Gramm Salz bei Kleinteilen. Und dann kannst du da auch, wenn du magst, noch Lorbeer, Anis, Kümmel oder sonst irgendwas reinmachen und legst dann dort dein Geflügel, sag mal Hähnchenbrust, Hähnchenkeule, so 4 bis 5 Stunden ein. So, größere Teile kannst du natürlich über Nacht machen, eine ganze Hähnchen oder ganze Putenbrust.
Der Zeitfaktor ist dann ja am Ende auch egal. Also es ist ja eher dieses Marinade fertig machen und dann, ob das jetzt nur 4 Stunden drin liegt oder jetzt eine ganze Nacht, das juckt einen ja nicht mehr groß. Ne?
Doch.
Also, ich meine, vom Machen her, also vom Aufwand her.
Nee, Aufwand nicht. Du musst halt nur bei größeren Stücken brauchst du halt mehr Zeit.
Klar.
Ja. Während jetzt eine Hähnchenbrust braucht, was ich 3 Stunden oder so in der Brühe. Ne? Vorteil ist natürlich mit dieser Salzgeschichte, das kann man auch bei Steaks machen. Das heißt, viele würzen ja ihre Steaks mit Salz vor dem direkten Grillen.
Ja.
Das bringt erstmal gar nichts, außer viel Temperatur. Und du hast halt schon das Salz auf dem Steak drauf. So. Wenn du aber jetzt eine Wirkung erzielen willst, das heißt, dass das Salz für dich arbeitet, dass das Salz im Prinzip die Feuchtigkeit im Fleisch drin hält und den Geschmack des Fleisches verstärkt, ja, dann solltest du das ruhig über Nacht machen. Ne? Ein bisschen feineres Salz von beiden Seiten auf den Rost legen, ne? Entweder Folie, wie auch immer, und dann in den Kühlschrank und am nächsten Tag rausholen, Raumtemperatur kriegen und dann grillen, das Steak. Mhm. Dann hast du im Prinzip eine trockene Brine gemacht, sagt man da so. Ne? Irgendwann kommt diese Wechselwirkung, erst zieht das Salz die Feuchtigkeit, dann bindet sie Feuchtigkeit und durch das Binden der Feuchtigkeit hält sie natürlich die Feuchtigkeit beim Garen im Produkt. Mhm. Das ist der Grund, warum der Amerikaner Truthahn, ne, macht. Truthahn ist Fleisch wie Pute, ist für mich ein Fleisch, was man überhaupt nicht verarbeiten sollte.
Ja. Nee, für mich aber ist das so.
Du kannst es so wunderbar, ja, bei mäßiger Temperatur super saftig machen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also Truthahn finde ich auch sehr, sehr unspektakulär. Ich finde es, also die Male, also noch ein paar Mal, die ich es gegessen habe, war es meistens ganz schön trocken.
Genau.
Ne, also dass man dann doch gedacht hat, also man hat ja bei Geflügel immer, glaube ich, schwingt auch so die Angst mit, oh, hoffentlich ist das nicht roh, hoffentlich ist das auch gut durch, so.
Ja, aber da muss man mal eine Lanze brechen, ganz klar. Wenn wir alle davon ausgehen, dass wir gute Qualität kaufen,
ja.
Dann darfst du auch Geflügel medium essen. Hm. Viele haben ja immer die Angst, Salmonellen.
Genau, das ist ja das, was über Geflügel so drüber schwebt.
Und richtig, denkt, oh, das ist völliger Quatsch. Aus dem einfachen Grund. Die Salmonellen, von denen alle sprechen, kriegst du nicht übers Fleisch. Die kriegst du über die Eier.
Ja.
Weil dort sitzen nämlich die Salmonellen, die uns, ne, Keramiktermine verursachen, ja, auf der Keramik. So. Das heißt, wenn du doch eine gute Qualität hast, Maishähnchen oder vom Regionalen, vom Bauer oder whatever, und eine gute Qualität, so, dann kannst du auch diese Qualität sehr medium oder rosa essen, weil dann hast du natürlich auch viel mehr Geschmack und viel mehr Zartheit in dem Produkt. So. Die Angst, die viele haben, ist einfach die, einfach Unwissen. Dass sie, also ich würde eher Angst haben davor, ja, eine bayerische Creme zu essen, weil jemand die mit rohen Eiern gemacht hat oder Tiramisu, ja, als mir irgendjemand eine Hähnchenbrust, von wem auch immer, rosa zu servieren. Mhm. Sage ich dir ganz ehrlich. Da habe ich mehr Angst, irgendwo in einem Café ein frisches Tiramisu zu essen. Aber komischerweise stellt das niemand in Frage. Nee,
ich wollte sagen, das juckt keinen. Also das ist bei Hähnchen. Aber wie gesagt, Truthahn finde ich jetzt auch...
Ja, brauchst du nicht. Aber wenn du grundsätzlich davon ausgehst, dass du eine gute Qualität einkaufst und unter uns, wenn das Fleisch in irgendeiner Form das hat oder was hat, dann riecht man das. Mhm. Ne? Das wird so ein bisschen, ich sag mal, außen so ein bisschen schmierig. Das kriegt dann schon mal einen Film. So als wenn man schon mal so eine Wurst im Kühlschrank vergessen hat. So und die rausholt. Ja. Dann hat man auch so eine leichte Säure, die man riecht.
Wo kommst du denn eigentlich her?
Genau. Und so ist das auch am Fleisch. Aber wenn ich doch das Fleisch verarbeite und dann sehe ich doch, wie fest das Hähnchenfleisch ist, ob das riecht oder ob das nicht riecht. So. Und dann bin ich eigentlich auch safe. Ich meine, Garantie hast du nirgendwo. Aber diese Angst bei Geflügel, die kommt in der Regel durch Unwissenheit, weil nämlich die Art der Salmonellen, wie eben gesagt, ja, die kommt von den Eiern. Deshalb ist es uns Köchen auch verboten oder nicht verboten. Es wird uns empfohlen, in Einrichtungen für soziale Einrichtungen wie Altenheime, Kinderheime, Krankenhäuser nur Tütenei zu verwenden.
Tütenei.
Ja, also sterilisierte Eier.
Ja, okay.
Ja, die erhitzte Eier, damit die Bakterien weg sind. Aus dem einfachen Grund, weil wir Köche nämlich privat haften. Also wir haften persönlich, nicht die Firma. Mhm. So, und deshalb haben viele Firmen, wie jetzt McDonald's oder auch andere Systemgastronomen, die nehmen dann dieses Ei aus dem Tetrapack.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Das ist nur kurz erhitzt. So.
Aber und das ist safe quasi,
das da ist kann safe. Ja
nichts mehr.
Genau, und das ist der Grund, warum man das macht, weil man natürlich das Risiko minimieren möchte, gerade in so Bereichen wie Altenheime oder Kinderheime, ja, wo schwache Immunsysteme durchaus da sind. Aber grundsätzlich, wenn du gutes Fleisch hast, kannst du das auch saftig machen. Und wenn du dann dazu die Marinade anpasst, wie jetzt bei den Hähnchen, bei Geflügel so eine Brine machst, dass das schön saftig bleibt, dann ist das super.
Ich glaube ja, dass viele Menschen, die sich samstags vornehmen, wir grillen heute und losziehen, dass die dann sagen, boah, ich traue mich gar nicht oder es hat für mich gar nicht so viel mit Grillen zu tun, wenn ich ein Fleisch kaufe unmariniert. Das wirkt gar nicht so wie Grillen, sondern man kauft immer schon mariniertes. Und dann denkt immer so, ja, da ist dann irgendwie eine Marinade. Meistens ist ja wirklich so eine Paprika, Pfeffersalzmarinade. Mehr ist da ja kaum dran, vielleicht noch ein bisschen Gewürz oder sowas.
Boah, da gibt es tolle Namen.
Ja, da gibt es tolle Namen, aber ich sag mal, von dem, was man kriegt, ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Und ich glaube, man müsste den Leuten wieder ein bisschen mehr Mut zusprechen, zu sagen, weißt du was, trau dich mal wieder ein normales Fleisch, ohne was zu kaufen und mach dir mehr Gedanken über die Raps. Ich merke das bei uns, wenn ich mal aus unseren Büchern nachgrille, dann, man denkt dir immer so, du musst ja schon eine Gewürzmischung haben. Und wir haben ja in unseren Büchern auch mal immer wieder mal selber Gewürzmischungen gemacht und wenn man einen ordentlichen Mörser hat und wenn man ja dann 3, 4, 5 Zutaten kauft, ist es schon deutlich geiler, sich damit mal zu beschäftigen und zu sagen, Mann, jetzt mache ich heute mal eine Marinade selbst und mache mir aber Gedanken, wonach soll die denn schmecken? Soll die da wie die Standard Grillmarinade schmecken, wie sie überall schmeckt, oder doch mit ein bisschen mehr Pfiff, also mal Curry dazu oder was auch immer wir dazu gemacht haben. Ne?
Ja.
Aber dazu fehlt, glaube ich, auch vielen die Kenntnis.
Also ich sag mal so, es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, fertige Raps zu kaufen.
Nein.
Das erleichtert ja. Oder du machst selber. Aber der erste Schritt wäre ja für mich, wenn man mariniertes Fleisch hat, ja, soll man es ja wirklich dann zumindest so best gut wie möglich zubereiten.
Mhm.
So. Und das geht in erster Linie, wenn man die Marinade ja, einfach mit dem Messerrücken so ein bisschen abzieht.
Also ich habe mariniertes so gekauft und
genau.
Ich schiebe schon mal wieder weg.
Ja, weil da ist ja genug drin. Das liegt ja Minimum schon einen Tag in dieser Marinade.
Ja, das.
Und dann sind auch die Fleischstücke viel zu dünn geschnitten.
Mhm.
Ja, das ist also der Klassiker. Der Metzger macht eine Schale fertig. Die ultimative Grillplatte.
So, genau.
Dann hast du dann da drei Bauchschweine, Schweinebauch drin. Die sind ungefähr einen halben Zentimeter dick. Mit Schwarte. So. Dann hast du ungefähr fünf Nackensteaks. Oder, was ganz schlimm ist, Rücken. Schweinelachs.
Ja, weil das ist so mager.
Ja, mager. So. Und dann hast du noch irgendwie eine Fackel oder Hähnchenbrust mariniert.
Ja, und dann denkst du so, das ist ja, ich bin ja ausgestattet. Das ist ja das All-Inclusive.
Das ist ja auch grundsätzlich, wie gesagt, nicht schlimm. Nur, diese Produkte sind extrem schwierig in der Zubereitung, weil sie A, mit einer Fettmarinade versehen sind, fängt alles an zu qualmen, fängt alles an zu brennen, wird unwahrscheinlich schnell heiß und dein Fleisch gart nicht vernünftig. So.
Mhm.
Das heißt, hier würde ich ganz klar wirklich empfehlen, entweder mit dem Messerrücken oder mit dem Zewa ein bisschen die Marinade abzuziehen. Dann würde ich das kurz erstmal indirekt garen.
Mhm.
Alles
was kein Mensch macht.
Indirekt ja, legen, dass ja. Das schon mal garen kann. So, dann würde ich es rausholen und zum Schluss kurz kross machen. Dann hast du mariniertes Fleisch in einem, meiner Meinung nach, in einem sehr, sehr guten Zustand. Du kannst es natürlich auch direkt grillen, dann wirst du aber sehen, dass das deutlich mehr qualmt, dass es auch deutlich mehr Aufwand ist für dich, weil du musst das Produkt definitiv mehrmals drehen, ja, was auch nicht schlimm ist, aber.
Nee, aber du musst den richtigen Zeitpunkt auch abwarten und die Chance, dass es dann schwarz ist. Aber so grillt der Deutsche nicht, sondern der Deutsche grillt.
Alles
drauf,
alles
weg. Er nimmt seine Tüte, dieses Eingeschweißte mit zum Grill, denkt sich dann, scheiße, wie kriege ich das, ohne mich zuzusauen, darunter? Das heißt, er schneidet es oben irgendwie so ab, das ist aber doch der Fett, also es ist nicht das Teil, was er abschneidet, nicht ab ist, sondern noch halb dranhängt. Greift er mit der Grillzange in diese wabbelige Tüte, zieht es raus und knallt es gleich bei 270 Grad auf den Holzkohlegrill, der unten drunter knallorange ist, und sagt sich so, jetzt mache ich mir mal ein leckeres Nackensteak. So, glaube ich, ist die Realität.
So machen das viele, was ja auch grundsätzlich für die okay ist, für mich
ja.
Nicht, aber für viele andere. Das ist ja dieses klassische Flachgrillen, sagt man so schön, ja, finde ich total spannend. Also ich finde es schwierig, das so zu verwenden. Das ist für mich eine Abwertung.
Ja.
Das hat aber für mich nicht eine Abwertung zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich ein Produkt habe, was einfach viel mehr Aufmerksamkeit braucht, wie ein rohes Stück Fleisch oder wie eine Hähnchenbrust, die ich trocken gerappt habe oder irgendwas anderes.
Fällt
das
mir gerade ein. Ich habe neulich was über Nackensteaks gemacht und dann habe ich gedacht, ach, glaube ich mache es doch mal wieder. Und mein Sohn ist jemand, das ist doch nicht jemand, der mag am liebsten diesen Schweinelachs. Also der sagt, ich möchte eigentlich etwas haben, was eben nicht so fettig ist. Ich hasse es, auf so Knorpeln rumzubeißen. Mhm. Er sagt, wenn ich auf diesen Knorpel im Mund habe, ich habe das Gefühl, es geht nicht vor und zurück, ich kann es hassen. Okay, Geschmäcker sind unterschiedlich.
Ja.
War ich in der Metro, da gab es so eine, ja, wie so eine Wanne, da waren irgendwie 12 Nackensteaks drin.
Genau.
Unglaublich gute Qualität.
Mhm.
Das war zum ersten Mal so, die war natürlich von Fett durchzogen, so.
Mhm.
Aber als sie vom Grill runterkam, war das alles geschmolzen, da war kein Knorpel und nichts und alle waren sich einig, boah, das war wieder ein richtig leckeres Fleisch. Wohlwissend, wir sind am Anfang der Grillsaison gewesen, da schmeckt sowas noch. Ich habe immer das Gefühl, im Oktober holst du mit einem Nackensteak gar keinen mehr ab, aber es gibt auch das immer noch, dass man wirklich sagt, man kauft etwas Eingeschweißtes.
Ja, warum?
Das war natürlich komplett ohne Marinade, das waren wirklich nur die Dinger und die waren auch... Die hatten noch eine ordentliche Dicke. Das war jetzt eher 2 Zentimeter und nicht 1,2 oder sowas.
Also das ist zum Beispiel meine Empfehlung. Wenn jetzt jemand sagt, ich mag aber diesen Schweinerücken, ne? Schweinelachs sagt man dazu, ne? Schweinerücken, der ist ja super mager. Ne? Gerade für die weiblichen
Familienangehörigen. Ja, das stimmt, aber auch der, da neigen auch viele dazu, den dann so bretthart zu grillen, dass du wirklich so ein, ja,
Deshalb empfehle ich, den vom Metzger schneiden zu lassen und Minimum 2 Finger dick. Mhm. Diese 5-Minuten-Dinger, ganz ehrlich, lass die Finger davon.
Ist so, ne?
Das keine Chance. Die Katze am Grill auf den Teller und zeigst den Teller, den
ja,
Grill.
Ja.
Dann sind die schon fertig.
Ja, ist so, ne?
So. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte aber nicht, wie du schon sagst, ne, Schweinenacken, nee, und Fett mache ich nicht und ich will aber das Zaza und kein Fett. Ja gut, nimmst du einen Schweinerücken,
ja,
ne, rappst den, so, legst ihn schön, machst du 250, 300 Gramm, richtig dick. So, ja, legst ihn schön in die indirekte Hitze, lässt ihn schön garen, holst ihn raus, lässt ihn ruhen, zack, abgrillen, schön kross machen, dann ist der in der Mitte noch schön saftig und du hast natürlich bei dieser Stärke von 2-3 Zentimetern hast du ja auch die Chance, auch dieses Produkt, auch wenn es mariniert ist, auch wenn es gerappt ist, hast du hier die Möglichkeit, ein saftiges Stück Fleisch vom Grill zu holen. Nur diese fingerdünnen Dinger da, sorry, ja, die legst du drauf, also bis 3 gezählt, dann bist du tot, ist durch.
Ich wollte sagen, dann ist es nämlich, und dann ist es zwar nicht mehr fettig oder nicht mehr wabbelig, ja, aber es ist so hart, dass ja, du sagst, boah, hast du mal ein besseres Messer?
Nee, da brauchst du ganz viel Soße.
Ja, wahrscheinlich ist das. Aber ich glaube, wir sind, die Mehrheit macht es so.
Ja, glaube ich auch.
Bei dem Rappen, zurück nochmal, ich bin ja ein Freund davon, trocken zu rappen.
Auch
da muss man aber sagen, es gibt ja jede Woche kommt ja ein neuer Rub auf den Markt. Ne? Also wenn man vor diesen Displays, wie wir das nennen, also vor diesen Verkaufsständern steht, ist ja, also es gibt heute für alles einen Rub, habe ich das Gefühl. Es gibt einen Spiegeleier-Rub, habe ich neulich gesehen, da frage ich mich auch, was da wohl drin ist. Gibt's, also sagst du, hat das eine Berechtigung, dass es so wahnsinnig viele Rubs gibt, oder sagst du eigentlich, ist man mit 4, 5, kannst du auf Weltreise gehen?
Grundsätzlich würde ich sagen, sollte jeder einen Lieblingsrub haben, den er mag für gewisse Produkte, den man auch vielseitig einsetzen kann. Das ist zum Beispiel das, was ich bevorzuge, ein Rub, den du nicht nur, weißt du, wenn ich einen Beef-Rub habe, so, dann ist der natürlich, klar, erstmal prädestiniert für Beef. Das heißt ja nicht, dass ich den nur auf Beef oder auf Rind benutzen darf. So, das heißt, ich finde es wichtig zu gucken, was mache ich, wie oft mache ich das und wo kann ich denn zum Beispiel diesen Rub nochmal einsetzen. Zum Beispiel, passt ja auch zu Gemüse, passt ja auch zu Fisch, passt ja auch zu, keine Ahnung was.
Ja. So.
Dann finde ich, macht es schon Sinn. Ich bin jetzt kein Freund davon, 30 verschiedene Raps bei mir rumstehen zu haben, weil die brauchst du nicht. Und vor allen Dingen,
die werden auch nicht besser, ne?
Nee, besser werden die auch nicht. Und es gibt so Klassiker, klar, Fisch, Rind, Schwein und dann was zum Rauchen, zum Räuchern und ein bisschen neutral. Das, mehr brauchst du nicht. Ich meine, da reichen eigentlich auch schon 2. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund davon. Was ich aber gut finde, ist, dass man mal ab und zu über den Tellerrand hinausguckt und vielleicht den ein oder anderen Rub einfach mal kauft und einfach mal ausprobiert. Weil ich brauche jetzt keinen Grünkohl-Rub oder keinen Spiegeleier-Rub oder ja, Rührei-Gewürzmischung.
Ja, genau, das gibt es ja alles. Oder die Bruschetta-Mischung. Ja, aber gibt es so einen Geheimtipp, wo du sagst, also natürlich gibt es genug Paprika oder Knoblauchraps, aber gibt es so einen Geheimtipp, wo du sagst, ist etwas, was man nicht jeden Tag nimmt, ist keine Allzweckwaffe, sondern ist so ein Rap, wo du sagst, das ist mal etwas, wenn man mal ein bisschen, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Spaß in den Alltag bringen will, dass man ausprobieren sollte, um mal so einen Kick zu kriegen oder irgendwas mal was zu probieren, wo man sagt, dann, den Geschmack hatte ich noch nicht auf der Zunge.
Ja, und zwar meine sehr geschätzten Kollegen, die Sauerländer Barbecue, die 2, haben einen Gin Tonic Rub.
Okay, und den kippe ich mir in meinen Gin Tonic?
Nein, sondern der hat in der Tat wirklich diesen typischen Gin Tonic Geschmack. Die Zitrone, Gurke, sage ich jetzt mal, ne, so diesen, ich sag mal, wirklich typischen Geschmack von einem Gin Tonic. Und das fand ich jetzt zum Beispiel sehr interessant.
Für was? Für
das Fleisch? Kannst du auf Fleisch machen, auf Geflügel, kannst du in Frikadelle reinmachen, kannst du auf einen Burger machen. Fand ich jetzt so als ja, Highlight, ja, muss ich sagen, sehr, sehr geil.
Okay. Was für eine Gebinde würdest du denn? Würdest du,
die also, haben, glaube ich, 200 Gramm verkauft.
Es gibt ja immer dieses 200, es gibt ja Leute, die haben gleich, da kaufst du gleich einen Sack. Was natürlich, wenn man es hochrechnet, sind ja diese 200 Gramm Dinger
unglaublich teuer. Das ist bei meinen Gewürzen auch. Ich habe also kleinere Gebinde, 300 Gramm.
Ja.
Aber es gibt auch einen Kilobeutel zum Nachfüllen,
ja, das macht
zum Wiederverstichten. Ne? Ja. Das macht Sinn, dass du immer deine Dose halt nachfüllen kannst. Preislich natürlich, ne? Und natürlich auch von der Frische her macht das Sinn, weil der Sack, der ist schon sehr gut wiederverschließbar,
ja,
ne? So dass es auch frisch ist. Aber ich finde, so wie jetzt mit diesen von den Sauerländern, diesen Rapp, da muss ich sagen, das hat mir halt einfach gefallen, weil das mal wirklich ja, was ganz anderes ist, wie orientalisch oder indisch. Oder,
ich gucke, ne, da rein mehr durch. Also ich stehe vor diesen Displays und denke so, was will ich denn machen? Und das ist mittlerweile, früher gab es ja für Fisch irgendwie einen, das war meistens irgendwie mit Rohrzocker und sowas damit. Und heute siehst du ja selbst für jede Fischart, habe ich das Gefühl, kriegst du schon den eigenen Rapp. Ja. Klar, es ist natürlich, wenn man überlegt, was der Wareneinsatz ist, der ist ja überschaubar häufig bei Rapps, sage ich mal. Und das ist natürlich eine Vervielfachung des Wertes, wenn du da einfach den zusammenstreust und sagst, so, jetzt ist das Ganze ein Edelrapp geworden. Ne?
Ja, also muss man auch dazu sagen, dass wir in der Gesellschaft natürlich so sind, dass wenn man ein Produkt hat, wo man dem Kunden oder dem Käufer quasi das eigenständige Denken und Inspirieren vorwegnimmt, dann werden diese Produkte auch sehr gut verkauft. Das heißt, ne, wenn ich mal an Maggi-Tütchen, Knorr-Tütchen denke,
ja, da ist auch nichts Tolles,
ne,
drin.
Ne? 70% der Gewürzmischungen sind alle gleich, alle gleiche Grundsorten, kannst mal drauf gucken. Aber der Kunde steht davor und sagt, ach guck mal, für Hackbällchen, ach guck mal, für Grünkohl, ach guck mal, für Bolognese.
Ja,
so,
ja.
Dadurch wird ja mit diesen Gewürzmischungen dem Kunden quasi die Arbeit oder das selbstständige Inspirieren abgenommen.
Ja klar.
Also darauf zielt das ja ab und das ist ja bei den Raps nichts anderes.
Ja, und es ist, glaube ich, gleichzeitig auch eine Befriedigung oder eine Sicherheit, die man jemandem gibt. Genau. Du kaufst einfach dann und denkst, boah, jetzt habe ich das schon mal. Also das perfekte Gewürz, Rub oder wie auch immer, habe ich schon mal gefunden.
Ja.
Da kann es schon nicht mehr schief gehen.
Richtig.
Ne? Gibt's so, finde ich mich selber auch wieder.
Ja, ne? das ist ja das, was ich meine. Ich finde es auch grundsätzlich nicht schlimm, ne, das zu benutzen. Ich würde mir halt nur die Frage stellen, ob das ich das mal mache. Das ist okay, man kauft das mal. Und es hat ja auch immer auch mit der Voraussetzung zu tun. Hast du viel Zeit? Kannst du das? Ist das im Alltag? Muss das schnell gehen? Habe ich Zeit zum Kochen oder muss es schnell gehen? So. Dafür sind die ja eigentlich gemacht. Was ich aber gut finde, ist, wenn man dann hingeht und sagt, guck mal, ich kaufe jetzt mal hier so ein Tütchen für Zucchini-Pfanne.
Ja.
So, was ja völlig okay ist. So. Und dann liest du, was da rein muss. Du brauchst noch 3 Esslöffel Tomate, und 200 Milliliter Sahne oder Wasser.
Ja, ja.
Und 3 Kilo Zucchini. So.
Ja.
Dann wirst du ja feststellen, ups, das ist ja einfach. So. Und dann wirst du natürlich in dem Moment sagen, boah, das ist ja geil. So. Und genau dafür ist es ja gemacht. Dann finde ich es aber cool.
Das heißt ja nicht ohne Grund fixe Küche.
Richtig.
Oder wie das früher hieß.
Aber dann finde ich es trotzdem cool, wenn du hingehst und sagst, ah geil, guck mal, könnte ich ja nächstes Mal, brauche ich die Tüte nicht, tausche mir einfach ein bisschen Pfeffer, das. Und dann mache ich noch ein bisschen was anderes rein. Weißt du? Und mach noch Käse mit rein. Oh, da kriegt er doch mal so eine richtig coole Geschmack. Aber das finde ich gut.
Aber so denken die Leute nicht. Die Leute denken ja, cool, das hat jetzt geklappt und das war ja so einfach. Jetzt
kaufe
ich mir nächstes Mal schon mal die 5er-Packung davon, weil das Thema Zucchini kann ich für mich einen Haken dahinter machen, weil ich jetzt ja weiß, mit der Tüte bin ich so auf der sicheren Seite, dass es so funktioniert.
Und da ist es genauso mit diesen Tütchen, ist es genauso wie mit dem Marinade. Von dem eigentlichen Produkt schmeckst du nicht viel.
Nee,
egal, ob das jetzt Zucchini, Blumenkohl oder whatever ist, Hackauflauf oder was auch immer, von diesem eigentlichen Produkt schmeckst du deutlich weniger. Das heißt, auch hier ist aus meiner Sicht zu bedenken, wenn ich das nehme, verändere ich eigentlich das Produkt, worum es eigentlich geht.
Ja.
Und das ist bei Spare Ribs oder bei Pulled Beef oder whatever, was du machst, über Nacht ja, in Gewürze legst, ja, ist das immer so.
Machen wir nochmal, also ich habe ja so eine Gewürzschublade, die kennst du ja, die ist ja,
ja, das ist
overloaded, alles, oder wie heißt sie? Da ist alles drin. Und meine Tochter, manchmal, wenn es meine Tochter reitet, dann ist sie hier und sagt immer, Papa, ich räume dir mal deine Schublade. Papa, du hast 8-mal Oregano. Ich sage, ja, kann ja sein, dass das mal, wir haben es alles vor ein paar Jahren erlebt. Wer hätte jemals gedacht, dass Toilettenpapier und Speiseöl eng ist?
Deshalb,
warum soll ich hier nicht wüsstest du so, oder könntest du so 5, 6, 10 Sachen benennen, wo du sagst, wenn du die in deiner Gewürzschublade hast, bist du eigentlich safe?
Ja, das ist klar. Salz, Zucker.
Ja, gut, das ist jetzt fast für mich gar kein Gewürz.
Paprika.
Paprika, ich bin ja mittlerweile Paprika geräuchert, ist ja meine.
Ja, also mega, geräuchert ist
nochmal der Kick. Es gibt ja edelsüß, es gibt ja scharf und das habe ich alles ausprobiert und immer das Falsche. Ja,
geräuchert
und ist super. Ich bin jetzt bei geräuchert und ich brauche nichts anderes.
Geräuchert mehr. Ist super, dann brauchst du ein gutes Curry, dann brauchst du getrocknete Kräuter, gefriergetrocknet, also Estragon brauchst du, Oregano, Thymian, Rosmarin. Okay, damit bist du erstmal safe. Damit kannst du im Prinzip einzelne Komponenten nehmen oder du machst alles zusammen, also Kräuter der Provence.
Ja.
So ungefähr. So. Dann brauchst du ein bisschen Knoblauchpulver, würde ich sagen.
Ich habe jetzt momentan Knoblauchgranulat bei mir, ne?
Geht auch.
Damit aber das hat aber
Power, musst du vorsichtig sein, weil es ist ja getrocknet, gefriergetrockneter Knoblauch, geraspelt.
Also das quasi habe ich in einer relativ großen Gebinde gekauft.
Ja, das braucht so lange.
Ist wirklich so, ne? Ja. Also da habe ich am Anfang habe ich gedacht, ach, das ist ja so wie, als wenn ich eine Knoblauchzehe schneide, dann mache ich mal die gleiche Menge da rein.
Alter. Nee, musst du aufpassen, weil das ist ja, das zieht ja auch und gibt ja auch ab. Aber auch das ist super für Raps, ja, weil das halt nicht Pulver ist, sondern ein bisschen gröber.
Ja, genau.
Und das gibt natürlich den Geschmack permanent ab.
Ja, es ist so fast so wie körnig. Ist
das genau, da, ne? Genau. Das heißt, der Geschmack von dem Knoblauch, der geht viel länger, bleibt der da, ja, als wenn du Pulver zum Beispiel nimmst.
Ah, okay.
Ja, dann wäre noch gut, dass du ein bisschen irgendwas Scharfes, wenn du das magst, ein bisschen Chili.
Also Chiliflocken.
Chiliflocken würde ich eher nehmen wie Pulver, weil du die Chiliflocken ein bisschen gezielter einsetzen
punktueller,
kannst.
Ne?
Punktueller und nicht halt komplett alles drin hast. Dann bist du eigentlich schon...
Ja, also ich hätte noch gesagt, ich hätte noch einen Muskatnuss, hätte ich immer am Start.
Ja, gehabt. Das ist eh klar.
Zimt finde ich manchmal auch spannend.
Auch gut. Passt auch bei Fleisch
sehr gut. Tatsächlich, ne? Also Zimt hat man ja eigentlich, verbindet man immer mit süßem Schrägstrich Weihnachten, hätte ich fast
Koriander,
gesagt.
Koriander, so, ne? Samen.
Ja, auch für da wird es dann schon, ja.
Das ist da sehr gut. Dann schon, es gibt so eine frische Note.
Ja.
Ne, es gibt ja den Koriander als Blatt und den Koriandersamen. Und der Koriandersamen gemahlen riecht nach Zitrone.
Kreuzkümmel, bist du da auch dabei?
Ja.
Braucht man auch.
Ja.
Und dann braucht man nur noch 8-mal Oregano und dann hat man es eigentlich schon.
Ja. Ja, 7 wäre safe, aber 8 ist.
8 ist. Das ist.
8 ist doppelt
safe. Das ist schon Kaiser.
Und dann bist du eigentlich, sage ich jetzt mal, in der Lage, dir aus den Grundzutaten,
eigentlich die alles
werden ja auch nicht. Oder? Ja, alles nicht, aber zumindest relativ viel. Du kannst einen geschroteten Pfeffer finde ich noch gut.
Ja? Pfeffer ist sowieso. Also,
weil Pfeffer generell?
Ja, Pfeffer finde ich ist was, wo man früher gesagt hat, ja, ist ja Pfeffer.
Aber kein
Bunter. Und es wird langsam schon spannend, das Thema Pfeffer, finde ich so.
Ja, nee, aber bunter, kein bunter Pfeffer.
Und weißer Pfeffer? Auch nicht.
Also, sagen wir so, müssen wir unterscheiden. Der Pfeffer, wenn er im Strauch ist, ist er grün. Mhm. So. Wenn der grün getrocknet ist, dann ist der sehr mild. Mhm. Ja, dann ist der sehr, da ist die Säure noch nicht da, ne, das ätherische Öl ist noch nicht richtig ausgebreitet, ist auch sehr mild. Nach dem Trocknen wird der weiß. Dann ist der schon kräftiger wie der Grüne, ja, aber noch nicht ganz da. So, dann wird der getrocknet an der Sonne und dann wird er schwarz.
Sonnenbrand, ja.
Richtig. Und dann entfaltet er eigentlich seine stärkste Kraft. Das heißt, der schwarze Pfeffer ist deutlich stärker. Jetzt gibt es aber diese wunderbaren Pfeffermühlen mit allen drei Sorten. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt ist da noch roter Pfeffer drin.
Ja.
Roten Pfeffer gibt es nicht, sondern es ist eine Beere, ein Beerenstrauch, der pfeffrig schmeckt. Pfefferrot gibt es nicht. Es gibt grün, weiß, schwarz. So, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt sind aber alle drei Farben, also alle vier Farben in einer Pfeffermühle.
Ja, ist das so schön?
Unfassbar. Das Problem fängt nur an, dass alle einen unterschiedlichen Härtegrad haben. Und jetzt fängst du an zu mahlen.
Und, dann
und jeder, der so eine Mühle hat, wird feststellen, dass der schwarze Pfeffer immer als letztes drin bleibt. Weil das andere nach unten rutscht und das andere nach oben und der schwarze Pfeffer am härtesten ist und am wenigsten gemahlen wird.
Wen wundert's?
Ja. Deshalb würde ich hier bei Pfeffer entweder geschroteten haben oder einzeln die Pfeffersorten. Mhm. Und wie gesagt, der rote Pfeffer sind Beeren, steht meistens auch drauf, manchmal steht auch roter Pfeffer drauf, aber das ist Beeren. Und die würde ich zum Beispiel nehmen, die kann man sehr gut nehmen für einen Mörser, ne, weil die sind sehr weich, die sind auch sehr feucht.
Ja. Und vom Geschmack her, ist es jetzt was, was man rausschmeckt?
Also, ja, mild, sehr mild. Süßlich pfeffrig.
Und wärst du jemand, der dieses Gewürz in Tüten kauft und dann oben mit so, wenn man sie aufgemacht hat, mit so Klammerdingern arbeitet, um sie wieder zu schließen? Oder bist du eher jemand, der Gläser oder ganz stinknormale Plastik, ja, diesen Plastikbecher hätte ich fast gekauft, wo oben ja so eine Art...
Also ich persönlich würde Vakuumieren empfehlen.
Selbst vakuumieren?
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst jetzt mal eine Kräutermischung, ein Rapp, dann würde ich etwas mehr machen.
Ja.
So. Und die Hälfte von dem, was du brauchst?
Kleine Tüte.
Tüte, vakuumieren.
Vakuumierer ist sowieso, das braucht man einfach.
Vakuumierer ist Pflicht. Gerade wenn du ja rappst und willst diese Marinade, ne, über Nacht dran haben, ja, dann ist das Vakuumieren natürlich deutlich besser, ja, weil ja da der Sauerstoff raus ist und so das Produkt quasi wirklich nur mit dem Gewürz. Ja?
Bist du jemand, der dann so beim Vakuumieren sich, hast du verschiedene Tütengrößen oder hast du einen so einen, ja, Schlauch und vakuumierst dir den quasi?
Ich habe verschiedene Größen.
Du hast verschiedene Größen. Okay. Ich bin nämlich jemand, der sich so eine 25 Meter Ware kauft und dann immer quasi abschneidet oder erhitzt und dann immer passend.
Kannst du machen, ja.
Ja, aber ist,
ich hole mir die Tüten.
Ja.
Ist für mich einfacher.
Und vom Vakuumieren gibt es eigentlich auch nur eine Firma, die richtig gut ist, oder?
Ja, ich sag mal, die gängigste ist Caso,
ja,
weil die einfach auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis okay ist, aber da gibt es mittlerweile auch.
Ist auch ein High-End-Ding, wo du sagst, das ist, wenn man sich jetzt so wie.
Das ist der Kammer-Vakuumierer.
Kammer mit K-A-M-M-E-R, wie die Kammer. Kammer.
Genau. Es gibt zwei Arten von Vakuum. Das, was wir klassisch haben, da wird nur die Luft aus dem Beutel gezogen.
Genau. Also so, du hast ja wie so ein Art Ventil.
Richtig.
Du musst die Tüte so dranlegen, dass das Ventil das quasi rausziehen kann. Danach wird verschweißt und du denkst dir.
Und du musst diese geriffelten Tüten haben. Sonst zieht die Luft nicht raus.
Ja.
So. Dann gibt es die Kammervakuum. Beim Kammervakuumieren wird der Sauerstoff aus dem Raum gezogen und durch einen Unterdruck wird es dann vakuumiert. Das heißt, der Vorteil ist, dass auch dein Produkt keinen Sauerstoff mehr hat.
Ach so.
Und das ist deutlich besser.
Ja, und viel Kostenpunkt?
Besser. Ja, doppelt ungefähr.
Ach so, okay. So ab, ich habe jetzt 300 Euro. Ersten Mal Fior de Latte, haben wir mal drüber gesprochen, lange her, was passt Pizza. Das ist ja so, ich habe das Gefühl, das wird durch diesen Pizza-Hype, der momentan gerade durch Deutschland rauscht, muss man ja schon sagen, ist das zu einer sehr raren Käsesorte geworden. Also man, ja, kriegt es jetzt, also
Metro hat mittlerweile gerieben.
Und ist gut?
In 1,5 Kilo Beutel, mega. Ist der Originale. Und zwar habe ich mit denen gesprochen, das ist der mit der grün-weißen, ja, Verpackung. Genau. Die haben, wenn die zuschneiden, haben die Reste.
Ah, und die jagen die? Und
diese Reste werden gekühlt, werden, okay, gerieben in 1 Kilo Beutel.
Okay.
Fior di Latte, original. Ist der gleiche Käse wie bei den Sticken. Und ich finde es auch optisch schöner als immer diese einzelnen Fingerbalken.
Genau, die kaufe ich haben. Ja. Und da, genau, habe ich jetzt, und die kriegst du ja manchmal, kriege ich die bei meinem italienischen Großhandel hier um die Ecke nur in 2,5 Kilo. Und da habe ich jetzt auch mal angefangen zu, genau, vakuumieren und weg. Ich
den weiß, kannst du auch gut vakuumieren und
frieren. Ja, gut, beim Vakuumieren, die werden jetzt schon zu einem so einen Ballen.
Richtig.
Ich bin gespannt, wenn ich die jetzt wieder.
Kein Problem, kriegst du auseinander.
Achso, kriegst du auseinander.
Wir haben genug Fett.
Ja, ja. Okay, also das war ich jetzt, ich hatte jetzt beim Vakuumieren, die waren mir auch zu teuer, um den wegzuschmeißen nach einmal, ja, Pizza. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt vakuumierst du das nächste Mal, Klaus Tipp. Und ab in den Gefrierschrank. Und als ich dann, als der Vakuumierer quasi seine Arbeit tat, dachte ich, oh Gott, nicht, dass ich jetzt nachher einen so einen großen
Nee, Klumpen kannst du lösen, kannst du nachher wieder rausziehen. Aber ich habe, wie gesagt, gewechselt zu der geriebenen Ware, 1 Kilo Beutel in der Metro. Und da muss ich sagen, wenn du da eine Pizza-Session hast, mega. Ich krieg den auch, ich finde das auch schöner, wenn der gleichmäßiger verteilt ist.
Ja, klar.
Weil der dann auch viel schöner bräunt.
Ja.
Ja, als diese einzelnen Stücke.
Wir sollten mal was über Pizza machen, Klaus.
Oh.
Oder nicht?
Können wir machen.
Aber bis dahin sagen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern,
gut
hören, rappt ordentlich, traut euch, ja, kauft, genau, euch einen Mörser, auch der ist nicht teuer.
Das macht Sinn, genau.
Da habe ich auch festgestellt, also ich bin bei sowas ja derjenige, der erst sehr kleine Sachen kauft, ja, und dann plötzlich merkt, weißt du was, kauft euch gleich einen großen.
Ja, das macht
also
Sinn.
Die kleinen Dinger sind nichts. Macht das totalen Eindruck. Julie ist immer wieder begeistert, wenn ich diesen riesen, es fällt ja euch irgendwann auf den Fuß, ist zwar der komplette Mittelfuß gebrochen.
Und die Fliese kaputt.
Ne, aber nimmt ihn wirklich 2 Nummern größer, als ihr meint, ihn kaufen zu müssen, weil es kann echt richtig, ich finde, es kann ein richtig schweres Ding sein,
ja,
und ein großes Ding sein. Und dann mörsert einfach mal drauf los.
Geschmack pur.
Ja, bis dahin sagen wir, rub on. Tschüss.
Danke, ciao.